Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Neues Lernen. Wir sind heute noch ein bisschen in Feierstimmung und das wollen wir auch gar nicht zurückhalten. Wir haben nämlich einen Award gewonnen, den Award der deutschen Fachpresse, und sind als beste Fachzeitschrift ausgezeichnet worden. Und man soll sich ja nicht immer selber so feiern, aber wir wollen jetzt die Freude ein bisschen mit euch teilen. Und vor allem ist das Ganze ein tolles Feedback für uns, weil wir ja unser Magazin vor einem Jahr komplett neu aufgestellt haben. Sonst gäbe es nämlich auch keinen Podcast.
Genau, wir haben damals ja das Heft komplett relaunched, eben einen neuen Titel verpasst, ein tolles neues Layout verpasst, den Podcast gestartet, auch unsere Social-Media-Aktivitäten endlich hochgefahren und natürlich unser Newsportal gestartet. Ja, und dafür jetzt das Feedback zu bekommen, dass wir das wohl ganz gut hingekriegt haben, hat uns natürlich sehr, sehr gefreut.
Genau, und wir haben da, gehen noch Grüße raus an unsere Kollegen der Immobilienwirtschaft, die haben auch gewonnen und wir hatten echt einen tollen Abend zusammen in Berlin, ich glaube vor anderthalb Wochen in etwa, und haben das zusammen gefeiert.
Und gefeiert hat auch unser heutiger Podcast-Gast Ines Rannenberg. Die hat nämlich bei der Sartorius AG ein Sales Enablement Programm aufgesetzt und dafür auch schon 2 Auszeichnungen im vergangenen und im vorvergangenen Jahr erhalten. Und heute gibt sie uns schöne Einblicke, was genau sie da eigentlich machen und vor allen Dingen auch, wie sie das Ganze evaluieren. Ines Rannenberg kommt aus dem Vertrieb und ist inzwischen in HR angesiedelt und hat dort das Sales Enablement Programm initiiert und ist dafür heute auch noch verantwortlich. Und die Sartorius AG ist ein Zulieferer in der Biopharmaindustrie mit ungefähr 14.000 Mitarbeitenden weltweit.
Das Hauptlernkonzept basiert eigentlich auf Social Learning. Das bedeutet, wir haben zum einen, haben wir natürlich erstmal die normalen Lectures, aber wir haben besonders Wert darauf gelegt, dass die Leute miteinander und voneinander lernen. Wir sehen den größten Effekt, dass mit Hilfe der Gruppe, mit Hilfe des Social Learnings, dass damit die größten Win-Rates erzielt werden. Da sagen auch über 80%, diese Gruppe hat mir sehr dabei geholfen, diesen Auftrag zu bekommen oder das zum positiven Abschluss zu bringen. Das kam so viel Input und so viel neue Ideen und so viele Impulse, dass ich der Gruppe sehr dankbar bin für ihre Unterstützung. Das ist das, was wir eben auch sehen können.
Ja, ihr seht, wieder mal spielen Konzepte eine Rolle, über die wir auch schon gesprochen haben. Hier das Social Learning, das Lernen mit und von anderen über Netzwerke hinweg. Das hatten wir schon in unseren letzten Folgen mit drin.
Genau, wir haben ja mit der DATEV gesprochen gehabt, über deren Plattform. Wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß, wo das Social Learning natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat. Und auch bei Harald Schirmer, bei Conti, ist das Social Learning ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Konzept der Personalentwicklung. Und ich würde sagen, wir haben da natürlich so ein bisschen nachgebohrt für euch, was genau da unter Social Learning läuft bei der Sartorius AG. Und bleibt uns nichts weiter als zu sagen,
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Dann ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem Podcast Neues Lernen an Ines Rannenberg von der Sartorius AG. Hallo und guten Morgen nach Göttingen.
Hallo, guten Morgen nach Freiburg.
Ja, sehr schön, dass Sie heute dabei sind, wie häufig bei uns im Podcast remote zugeschaltet. Und wir dürfen uns heute über ein Projekt von Ihnen unterhalten, für das Sie schon doppelt ausgezeichnet wurden. Und zwar geht es um ein Sales Enablement Programm, das sowohl für das innovative Format im Blended Learning mit Fokus auf Social Learning als auch für den messbaren Erfolg ausgezeichnet wurde. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an, damit unsere Hörerinnen da auch mitkommen. Warum und mit welchem Ziel wurde denn dieses Weiterbildungsprojekt aufgesetzt und wann war das?
Ja, also begonnen haben wir im Oktober 2020, weil wir festgestellt haben, dass es sehr, sehr viele Trainings überall in unseren globalen Vertriebsorganisationen gibt, die aber alle nicht miteinander abgestimmt waren. Das heißt also, wir haben sehr viele verschiedene Kompetenzen und Fähigkeitstrainings gehabt, die auch eine unterschiedliche Grundlage haben. So ein bisschen dargestellt Feature and Benefit Selling, Solution Selling, Consultative Selling. Die haben verschiedene Terminologien verwendet und das war dann auch immer lokal organisiert. Und in der Zwischenzeit haben wir mehr als 1000 Vertriebsmitarbeiter, wo wir dann die Entscheidung getroffen haben, es lohnt sich doch jetzt für die Anzahl der Verkäufer ein eigenes Training zu entwickeln, welches auch die Sartorius-Sprache spricht, welches die gleiche Terminologie verwendet, weil wir dann auch gesagt haben, es ist ja nicht nur das Training selber an sich, sondern wir haben nachher auch andere Formate, andere Trainings, die jetzt nicht unbedingt Fähigkeiten und Kompetenzen sind, sondern zum Beispiel Tools trainieren, wie zum Beispiel in CRM, Customer Relation Management. Und auch hier müssen die gleichen Terminologien vorkommen. Das heißt, wenn die Vertriebsmitarbeiter die verschiedenen Trainings machen, dann müssen sich ja die losen Enden im Gehirn miteinander verknüpfen. Und das war uns wichtig, dass wir da auch immer die gleichen Terminologien verwenden.
Also ein Stück weit das Ziel, die Vereinheitlichung. Es gab schon sehr viel oder ist auch so ein Stück weit die Wertschätzung für die Mitarbeitenden ein Ziel dahinter gewesen, da noch mehr Wertschätzung auch zu geben, dass man sagt, wir kreieren jetzt was für euch selbst eigen nochmal. War das auch noch ein Ziel dabei?
Ja, natürlich. Also die Wertschätzung steht bei uns bei Trainings immer im Vordergrund, weil wir die Auffassung haben, wir können von Mitarbeitern nicht etwas erwarten, wenn wir sie vorher nicht enabled haben, also befähigt haben. Wenn wir ihnen wirklich auch das Rüstzeug und die Tools an die Hand gegeben haben, die sie brauchen, um den Job auch ausführen zu können. Wir machen ja nachher auch immer Umfragen und da ist eine Frage zum Beispiel, wie wichtig ist euch, dass Sartorius ein eigenes Training hat? Mhm. Und das bewerten sehr viele als sehr positiv.
Aha, okay. Dann fassen wir das doch kurz noch ein bisschen genauer in Zahlen zusammen. Für wen genau wurde es angeboten? Welche Rollen, wie viele Mitarbeitenden sind denn da so geschult worden?
Also wir haben uns ganz klar definiert auf die sogenannten Proactive Customer Facing Rollen. Das heißt also die, die wirklich proaktiv verkaufen, nicht passiv, die nicht vom Kunden angerufen werden, sondern die den Kunden anrufen. Und Customer Facing bedeutet für uns nicht unbedingt Face-to-Face. Das bedeutet für uns nicht unbedingt im persönlichen Kontakt, sondern es könnte genauso gut virtuell sein. Ja, also es muss nicht jemand vor Ort sein, sondern es könnte auch am Telefon sein, es könnte genauso gut in einer Videokonferenz sein. Das ist unsere Zielgruppe, also jeder, der tatsächlich beim Kunden ist. Vom Management-Level her ist es so, dass wir auch die ersten Manager, also die sogenannten Sales-Manager mit einbinden, weil uns wichtig ist, dass sie wissen, was ihre Mitarbeiter wissen sollten. Ja, und sie dann eben auch entsprechend steuern können, ihnen helfen können in der Umsetzung dessen, was sie im Training gelernt haben. Von den Anzahlen her, wie viel haben wir inzwischen geschult? Also wir haben weitaus mehr als 1000 Mitarbeiter geschult in der Zwischenzeit, wovon wir ungefähr 200 Mitarbeiter oder auch ein bisschen mehr als 200 Mitarbeiter haben, die mehr als einen Kurs absolviert haben. Die Preise haben wir ja hauptsächlich bekommen für den sogenannten Value-Based Selling Kurs. Das ist unser Kernkurs. Das ist auch der, mit dem wir begonnen haben. In der Zwischenzeit haben wir aber viele, viele andere Formate, die sich da drum reihen. Und so hat man eben noch die Möglichkeit, wenn man den einen Kurs gemacht hat, dann den nächsten weiterzumachen, Follow-up beispielsweise oder eine sogenannte Masterclass, um dann noch das Wissen zu vertiefen und auch auszuweiten.
Dann steigen wir doch da mal noch genauer ein. Sie haben es ja schon erwähnt, Sie haben für einen Ihrer Kurse eben vor allem diesen Preis bekommen und jetzt aber auch neue Formate drumherum gebaut. Aber nehmen Sie uns mal mit, wie ist denn Ihr Hauptlernkonzept hinter diesen Kursen?
Das Hauptlernkonzept basiert eigentlich auf Social Learning. Das bedeutet, wir haben zum einen, haben wir natürlich erstmal die normalen Lectures, aber wir haben besonders Wert darauf gelegt, dass die Leute miteinander und voneinander lernen. Sicherlich auch der Situation geschuldet, dass wir das ganze Jahr begonnen haben zu einem Zeitpunkt, wo durch die Pandemiesituation überhaupt gar kein persönlicher Trainingskurs möglich war. Wir mussten alles komplett virtuell aufbauen und mussten dann in den einzelnen Regionen die Menschen miteinander oder die Sales-Mitarbeiter miteinander in virtuellen Räumen zusammenbringen. Und da kann man natürlich nicht über 3 oder 4 Stunden Lecture-Training machen. Das macht letztendlich keiner mit.
Darf ich da kurz einhaken? Was verstehen Sie unter Lecture-Training? Sind es einfach dann Inhalte, die referiert werden von einem Seminarleiter?
Genau, Genau, das meine ich mit Lecture Training tatsächlich. Das ist wirklich der Frontalunterricht, mhm. den wir so aus der Schule oder aus dem Studium kennen. Mhm. Sondern wir haben versucht, ein System aufzubauen, wo die Menschen miteinander lernen. Es gibt also einmal Facilitated Web Sessions. Da haben wir auch einen Trainer, die sind alle handverlesen. Wenn wir von einem Value-Based Selling Kurs ausgehen, dann ist das sind das handverlesene Trainer aus einem Netzwerk heraus, die wir uns auch alle im Interview angeschaut haben, und die machen diese Facilitated Web Sessions. Und parallel dazu gibt es selbstreguliertes Lernen. Das bedeutet, hier haben wir Material, welches sich die Teilnehmer anschauen und sich dann nachher in Lerngruppen zusammentun und Aufgaben erledigen, gemeinsam. Und diese Aufgaben werden dann in der nächstfolgenden Web-Session vorgestellt. Der Gruppe, dem Facilitator. Und der Facilitator ist hauptsächlich dazu da, die Personen auch zu challengen und zu sagen, hast du wirklich gefragt, woher weißt du das denn? Weißt du eigentlich, was du nicht weißt? Ja, also eben solche Sachen, die man eben über so selbstreguliertes Lernen relativ schlecht ausarbeiten kann, um da immer wieder auch die Personen einzunorden, beziehungsweise um auch immer wieder dieses Gefühl zu geben, okay, jetzt bist du richtig unterwegs, hast du das, was du gelernt hast, entsprechend erfolgreich umgesetzt.
Und diese Facilitator, sind das eigens für das Programm ausgebildete Mitarbeitende, kommen die aus HR oder sind das Kolleginnen? Kollegen?
Also das ist ganz unterschiedlich tatsächlich, wie gerade gesagt, bei dem Value-Based Selling Kurs ist es tatsächlich so, das sind externe Trainer, externe Facilitator, und wir sagen gerne Facilitator, weil wir nämlich sagen, es ist eben nicht ein Trainer, der frontal vor einer Gruppe steht oder in einem MS Teams Call durchmoderiert, sondern es ist jemand, der wirklich facilitated. Das heißt, je nachdem, wie die Gruppendynamik ist, je nachdem, wie die Vorträge sind, die Präsentationen sind, entsprechend eingreifen kann, Gruppen challengen kann, andere Personen fragt, wie siehst du das denn? Hast du das jetzt verstanden? Wie wärst du in der Kundensituation als Beispiel? Das waren Dinge, die für uns sehr wichtig waren. Die sind tatsächlich extern. Allerdings wird jeder Kurs im Value-Based Selling auch von einem Sartorius-Experten begleitet. Das ist jemand, der richtig den Kurs bereits gemacht hat, mehrfach die Kurse begleitet hat, und der dient der Gruppe, den Teilnehmern, den Sartorius-Teilnehmern als Ansprechpartner für Fragen, für du, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich habe das und das nicht richtig verstanden, kannst du mir da mal helfen, sodass der Facilitator eben auch immer von einem Vertriebsexperten aus unserem Haus, und die haben auch eine gewisse Seniorität und natürlich ein Engagement und sind sehr aktiv dabei, unterstützt wird. Das ist bei den Value-Based Selling Kursen so, bei anderen Kursen ist es so, die facilitate ich zum Teil, weil ich sie eben auch mit meinem Team entwickelt habe. Auch Trainer aus meinem Team sind dabei. Vor allen Dingen tun wir das in den Pilot- und Kinderschuhphasen, sage ich mal. Also wir entwickeln etwas und das wird unbedingt von uns getestet, damit wir sehen können, sind wir richtig unterwegs, trifft es das Ziel, wo müssen wir noch nachjustieren, und das machen wir immer so, unsere Agile Improvements. Die Agilität lassen wir uns da auch nicht nehmen und trainieren das selber. Und dann haben wir auch noch hausinterne Trainer. Das sind aber keine, die in HR sind tatsächlich, sondern das sind auch wieder ähnlich wie diese Experten, die den Value-Based Selling Kurs begleiten. Und die haben einzelne Module in den Verkaufstraining, die sie selber durchmoderieren. Ja, wir haben da Whiteboards entwickelt. Anhand der Whiteboards arbeiten die sich entlang. Und da gibt es viele Breakout-Sessions, Interaktivität und so weiter. Und das sind dann wieder interne Personen.
Und diese internen Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen, oder sprechen wir eigentlich im Vertrieb, ist ja häufig sehr, sehr männlich geprägt, aber ich nehme an, es sind auch ein paar Frauen darunter.
Ja, ich bin ja zum Beispiel eine Vertriebsfrau. Also ich komme ja aus dem Vertrieb, deswegen bin ich befähigt, sozusagen das auch zu erarbeiten. Und Sartorius hat tatsächlich sehr viele Frauen. Ich glaube, insgesamt haben wir sowieso einen Frauenanteil von 39% im gesamten Unternehmen, und wir sind auch ein herstellender Betrieb, wo auch oft der männliche Anteil sehr viel größer ist. Und wir haben sehr viele Vertriebsmitarbeiterinnen.
Mhm. Das heißt, unter diesen Lernbegleitern sind auch Lernbegleiterinnen. Und welchen Anreiz haben Sie denn, wenn Sie den Kurs absolviert haben, zu sagen, ja, ich begleite jetzt eben auch andere dabei? Und ist das so ein Selbstläufer, weil die einfach gemerkt haben, das ist toll, diesen Wissenstransfer da auch nochmal hinzukriegen? Oder wie kriegen Sie denn die Leute dazu, dass sie sagen, ja, ich stehe dann hinterher auch als Lernbegleiter oder Lernbegleiterin parat?
Sehr gute Frage. Das kommt ein bisschen drauf an, wie tatsächlich die Situation im Vertrieb ist. Also haben wir Phasen, die relativ, und das ist nichts Neues im Vertrieb, da gibt es immer mal Phasen, die sind mit sehr viel Druck belastet. Oder das sogenannte Jahresendgeschäft, das beginnt bei uns eigentlich immer im Oktober, November. Da sind die Personen immer nicht ganz so freudig dabei und stellen sich gerne zur Verfügung, weil sie natürlich auch dafür verantwortlich sind für ihre Umsätze. Aber grundsätzlich ist es so, dass es so eine bestimmte Art von Personen gibt, die einfach Spaß daran haben, Wissen weiterzugeben, die Spaß daran haben, aktiv mitzugestalten, die Zukunft zu gestalten und die gerne auch Kollegen, die jetzt gerade neu sind. Und ich spreche auch tatsächlich davon, dass wir über 1000 neue Mitarbeiter im Vertrieb eingestellt haben in den letzten 3 Jahren. Ja, das heißt nicht immer unbedingt zusätzlich, ja, sondern es ist natürlich auch Replacement, aber diese neuen Mitarbeiter müssen ja auch erstmal sozusagen an die Hand genommen werden. Da haben wir auch festgestellt, dass das ein großer Burden für unsere Sales Manager ist. Also das ist schon eine sehr viel Arbeit, wenn die Sales Manager immer in dieser Verantwortung sind. Und wir sind mehr und mehr dazu gegangen, sozusagen wie so eine Art Mentoren, ohne dass wir das jetzt Mentorenprogramm nennen, aber mit erfahrenen Mitarbeitern zu arbeiten, die dann die jungen, unerfahrenen Mitarbeitern an die Hand nehmen. Und hier habe ich die Möglichkeit, in dem Sales Enablement Programm aus der, ich sag mal, Masse der anderen Vertriebsmitarbeiter und Kollegen herauszustechen. Ich habe eine Möglichkeit als Facilitator, und jeder kennt das, glaube ich, von sich selber auch, du kennst deinen Lehrer immer. Ob der Lehrer sich an jeden einzelnen Schüler erinnern kann, ist so die Frage. Das heißt also, wenn ich facilitate, dann ist das auch ein sehr guter Aufschlag für das Bilden von Netzwerk. Und wir arbeiten nicht und das sollte ich vielleicht nochmal sagen, wir sind nicht lokal unterwegs, sondern wir sind regional unterwegs. Das heißt, ich habe 3 große Regionen, Amerika, Europa und Asien. Und in dem Bereich finden die Trainings statt. Das bedeutet, ein Trainer kriegt Kontakt zu Briten, genauso wie zu Skandinaviern, genauso wie zu Italienern, genauso wie zu Deutschen. Und das ist der Vorteil, auch sich selber zu vernetzen. Und jeder Trainer sagt auch, man glaubt nicht, was sie selber noch lernen, obwohl sie die Erfahrung haben und obwohl sie Experten sind. Ja, und das ist das, was motiviert, wenn die Leute und die Personen dazu natürlich die Zeit haben, weil oft ist es die Extrameile, ne, die sie da gehen.
Das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, Sie wurden unter anderem dafür ausgezeichnet, dass das Social Learning so betont wird oder im Fokus steht des Programms. Das haben wir jetzt sozusagen abgedeckt. Es gibt die internen LernbegleiterInnen, die Facilitator, die von außen kommen, plus die TrainerInnen. Und Sie haben ja gesagt, es wird viel über Gruppenarbeit dann eben auch gearbeitet. Gibt es noch einen Aspekt, der zum Social Learning gehört, oder ist das so ziemlich, das haben wir alles umrissen?
Also das Netzwerken würde ich hier nochmal ganz besonders mit aufnehmen. Das finde ich ist eine Sache, die auch ganz wichtig ist. Denn wenn man so eine große Vertriebsmannschaft hat, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns miteinander vernetzen und nicht jeder so auf seinem Island bleibt, was grundsätzlich durch die Sprache manchmal schon ein bisschen vorgegeben ist. Ja, wir möchten gerne voneinander lernen und da gibt es auch nochmal so andere Formate, zum Beispiel, dass ich wie so Art Fernsehauftritte für bestimmte Success-Stories oder auch Lessons-Learned-Stories organisiere, wo dann die anderen Kollegen mithören, zuhören können und dann auch wieder voneinander lernen können, ohne dass man das groß buchen muss oder dass man sich dafür einschreiben muss. Und das sind einfach Sachen, die stattfinden, wo man dann dran teilnehmen kann, wenn man Zeit hat.
Spielt sich das denn alles auch auf einer digitalen Plattform ab oder welche Lerntechnologie steht denn da dahinter?
Also wir arbeiten mit LMS Und wir arbeiten einem Learning Management System, aber tatsächlich arbeiten wir hauptsächlich mit SharePoint oder mit SharePoints tatsächlich, weil die Technologie die einfachere ist. Wenn ich mit einem LMS arbeite, brauche ich immer einen Experten, der das System bedient, der das System kuratiert. Wenn der die Expertin nicht da ist im Urlaub oder Krankheit, dann kann keiner dieses System bedienen. Und wir haben uns bei Sartorius in vielen Bereichen darauf geeinigt, dass wir die einfachen Anwendungen nehmen, auch wenn sie nicht vielleicht zu 100-prozentig passen für das Thema. Aber uns ist auch wichtig, dass wir flexibel sind in der Bedienung. Ja, und auch wenn ein Mitarbeiter mal in eine andere Abteilung geht, beispielsweise die Abteilung wechselt, dass wir dann relativ schnell eine Nachfolge finden, ohne dass er gleich einen ganz bestimmten Lebenslauf mitbringen muss.
Dann hätte ich nur noch eine Frage, Julia Scharte mit dem Hufen sozusagen, weil sie gerne zu der Evaluation, glaube ich, gehen würde.
So
ich
möchte es.
Ich möchte aber gerne noch eins nur abschließen, weil ich im Einstieg ja auch gesagt hatte, auch für das Blended Learning wurden sie ausgezeichnet. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie mussten komplett digital starten in der Pandemiezeit. Was genau, welche Anteile sind denn alles Blended Learning dann bei Ihnen?
Also wir haben grundsätzlich in den Kursen haben wir den virtuellen Bereich und haben dieses selbstregulierte Lernen, was wir aber auch jetzt in persönlichen Begegnungen machen. Das kann eine Konferenz sein, das kann ein Meeting sein, wie auch immer, dass wir da zum Beispiel auch Formate haben, wo wir auf einer Bühne sind oder vor der Vertriebsmannschaft stehen, haben eine Lecture, ja, fassen Sachen zusammen, die man in Trainings schon mal gelernt hat, wie auch immer, bereiten die Personen vor, geben ihnen eine Aufgabe und die Aufgabe lösen sie dann in kleineren Gruppen, in Workshop-Charakter, Breakout-Sessions und das machen wir dann auch persönlich. Ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dass ich das mit Gruppen mit weit über 400 Personen gemacht habe. Das war relativ anspruchsvoll tatsächlich. Da ging es aber hauptsächlich um die Logistik und nicht um das Thema. Und nach Erarbeitung der Aufgabe oder nach Schließen der Aufgabe kommt man wieder zurück ins Plenum und dann werden die Ergebnisse in eine Software eingegeben und dann gucken wir uns mit den Teilnehmern die Ergebnisse direkt an und jeder Mitarbeiter oder Teilnehmer kann dann sehen, aha, das ist das Ergebnis von allen und hier ungefähr befinde ich mich mit meinem Ergebnis. Und dann sagen wir praktisch nachher, was in der Theorie im Hintergrund stattgefunden hat, geben ein paar Tipps und Tricks und Take-Home-Messages und solche Sachen. Also das sind auch wieder Formate, die wir anbieten können, die sich von den anderen Formaten unterscheiden. Und dann eben nochmal dieser Fernsehauftritt, sage ich jetzt mal, wo wir den Kontakt haben zu bestimmten Mitarbeitern, die dann eben über ihre Vertriebsgeschichten erzählen, über ihren Vertriebsalltag.
Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Einblick bekommen in die Formate und ich würde jetzt da mal einsteigen wollen in die Evaluation, denn Sie sind ja auch ausgezeichnet worden, weil Ihr Programm einen hohen messbaren Erfolg gezeigt hat. Und da würde mich jetzt ganz konkret mal interessieren, denn diese Rubrik haben wir in unserem Podcast.
Ganz konkret.
Was heißt denn hoher messbarer Erfolg? Also woran misst sich dieser Erfolg? Ist es die Teilnehmendenzahl oder ist es irgendwie der Effekt, der sich aus den Trainings ergeben hat, dass der Vertrieb besser lief, dass da mehr Erfolge erzielt werden? Was steckt dahinter?
Ja, sehr gute Frage. Natürlich ist es so, dass wir die Teilnehmer nach jedem Training und bei manchen Kursen auch in der Mitte des Trainings nach Feedback fragen. Da haben wir Standard-Feedback-Fragebögen und wir fragen immer den sogenannten NPS ab, also den Net Promoter Score, diese typische Weiterempfehlungsrate. Würdest du einem Kollegen diesen Kurs weiterempfehlen? Hier haben wir sehr hohe, eigentlich immer positive Raten. Die gehen bei manchen Kursen sogar bis zu 100%. Das heißt also, aber bei 100% sind alle Promoters, ne, so nennt sich das. Also alle würden das den Kurs weiterempfehlen. Das ist natürlich nicht immer so standardmäßig und im Durchschnitt liegen wir so bei 38%. Das heißt also, wir haben in jedem Fall mehr Promoter als Kritiker, aber es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sich eher passiv halten. Und Das ist erstmal eine Sache, weil das Teilnehmerfeedback ist natürlich erstmal ganz wichtig. Ja, das steht und liegt uns besonders am Herzen. Was wir darüber hinaus noch machen, ist, dass wir uns Abschlussraten angucken, genau wie Sie das gerade auch erwähnt haben. Und da kann ich natürlich einmal im CRM schauen, ja, und kann gucken, und das ist das, was wir auch gemacht haben, wie sehen denn die Abschlussraten, die Winrates aus bei Personen, die den Kurs gemacht haben oder einen Kurs gemacht haben, im Gegensatz zu Personen, die keinen Kurs gemacht haben. Auch hier sehen wir eine sehr positive Entwicklung. So, und dann habe ich nochmal die Möglichkeit, weil wir in manchen Kursen auch mit echten, realen Business Cases arbeiten, dass ich mir diese Business Cases angucke und dann sage, wie hoch ist denn da die Abschlussrate? Und da sehen wir eigentlich den größten Effekt. Wir sehen den größten Effekt, dass mit Hilfe der Gruppe, mit Hilfe des Social Learnings, dass damit die größten Winrates erzielt werden. Und da sagen auch über 80%, diese Gruppe hat mir sehr dabei geholfen, diesen Auftrag zu bekommen oder das zum positiven Abschluss zu bringen. Das kam so viel Input und so viel neue Ideen und so viele Impulse, dass ich der Gruppe sehr dankbar bin für ihre Unterstützung. Das ist das, was wir eben auch sehen können.
Und war Ihnen das vor der Konzeption auch bewusst, dass dieses Social Learning so einen hohen Effekt hat? Oder warum haben Sie sich dafür entschieden?
Also ich bin selber ein Verfechter von diesen 10-20-70-Aufteilung, wie Menschen lernen. Also 10% lernen sie durch reine Lectures, durch Lesen, durch sich informieren. 20% lernen sie tatsächlich über Social Learning. Aber 70% lernen sie über Training on the Job. Einfach durch Erfahrung selber machen, selber ausprobieren. Und dann haben wir uns überlegt, was kann ich denn davon beeinflussen? Also was kann ich denn in dem Training einbauen? Mhm. Natürlich kann ich Lectures geben. Natürlich kann ich, wir nennen das auch gerne Druckbetankung. Ja, also tatsächlich wirklich über, über Stunden tatsächlich Informationen geben. Aber wenn doch mit 20% ich einen doppelten Erfolg habe im Gegensatz zum reinen Frontalunterricht mit dem Social Learning, haben wir gesagt, das ist das, was wir uns vornehmen. Und dann die Verknüpfungen zu binden und das Netzwerk zu binden, dass die Kollegen sich untereinander kennenlernen. Und wenn sie dann diese Erfahrungen im Job machen, dass sie dann Möglichkeiten haben mit Kollegen, gerade wenn jemand neu ist, schon mal Kollegen kennengelernt zu haben, Trainer kennengelernt, Experten kennengelernt zu haben, auf die ich dann zurückgreifen kann und sagen kann, oh, ich habe jetzt hier einen ähnlichen Fall, da komme ich nicht weiter, wie würdest du das denn machen? Das ist das, das sind die Voraussetzungen, die wir praktisch mit diesem Kurs gegeben haben. Ich muss sagen, das funktioniert wunderbar, gerade mit diesen Netzwerkgruppen. Ich muss aber auch sagen, die Erfahrung hat auch gezeigt, dass eben in manchen asiatischen Bereichen beispielsweise, so in Südostasien, dass das nicht so wertgeschätzt wird, beziehungsweise auch nicht so die Art und Weise der Methoden, gewählten Methoden ist, wie vielleicht eher in der Westernwelt. Ja, da müssen wir sicherlich noch mal ein bisschen nachjustieren, weil sie einfach eine andere Art und Weise haben, um zu lernen. Gerade in manchen asiatischen Kulturkreisen ist es überhaupt gar kein Problem, dass sie 3 Stunden sich etwas anhören und daraus dann lernen, weil sie eben viel mehr auch mit Bildern im Kopf arbeiten, beispielsweise als wir das eben in der Westernwelt können und sich da ihre Ablenkungen und so weiter wahrscheinlich da eher im Gehirn schaffen. Ja, das werden wir halt sehen, was wir da praktisch noch machen können, um da auch erfolgreich zu sein.
Da könnten wir jetzt sicher noch mehr einsteigen in die kulturellen Unterschiede, aber ich möchte nochmal auf den messbaren Erfolg zurückkommen. Sie haben ja jetzt erklärt, wie Sie eben die Konzeption dann aufgezogen haben, mit welchen Vorüberlegungen, aber war auch klar, dass Sie eben im Nachhinein auf jeden Fall messen müssen, was dieses Programm bewirkt hat, also dass sich die Weiterbildung und das Lernangebot eben doch am Ende auch an dem Output orientiert. Das ist ja gerade so eine Frage eben, ist Weiterbildung was sich dann langfristig sozusagen auszahlt? Oder muss man doch wieder zurückkommen und ganz klar berechnen, was es bringt?
Das ist natürlich immer die Sachlage, die man in vielen Bereichen hat. Was wäre passiert, wenn nicht? Also wie hätte sich der Umsatz entwickelt, hätten wir dieses Training nicht gemacht oder wären wir bei den konventionellen Methoden geblieben? Was ich sehe, ist, dass wir in unseren Trainings nahezu ausgebucht sind. Was ich sehe, ist, dass die Manager von uns Follow-up-Trainings fordern, dass sie Aufbautrainings fordern, weil sie eben selber festgestellt haben, dass ihre Mitarbeiter ihr Verhalten verändern. Wir haben ganz am Anfang, als wir das 2020 aufgesetzt haben, haben wir mit SHL Assessments gemacht von über 700 Leuten, um überhaupt erstmal zu gucken, wo stehen sie eigentlich, wo ist das Gap, was wollen wir eigentlich, was müssen wir in jedem Fall schließen, welches Thema dürfen wir nicht auslassen. Und da hatten zum Beispiel Teilnehmer auch die Möglichkeit, dieses Assessment zu wiederholen, ja, damit wir einfach auch mal vergleichen, was hat sich denn verändert. Und da sehen wir auch klar in manchen Bereichen eine starke Verbesserung von Verhaltensveränderung. Und nur so kriegt man ja auch einen Change hin. Also ein Change ist ja immer eine Veränderung des Verhaltens.
Hast du genug gefragt zur Evaluation?
Ja,
du
wolltest jetzt ist in Ordnung.
Sie hatten jetzt vorhin schon angesprochen, Sie überlegen eben jetzt für den asiatischen Raum vielleicht noch Weiterentwicklungen zu machen. Geben Sie uns doch nehmen Sie uns mit in diesen Ausblick. Was planen Sie? Wie wird das Programm weiterentwickelt? Was wird sich da noch tun an Formaten oder Zielgruppenerweiterungen? Was sind die Pläne im Moment?
Schön, dass Sie das nochmal ansprechen. Es gibt mir die Möglichkeit, nochmal zu revidieren, dass ich gesagt habe, um da erfolgreicher zu sein. Das hört sich so ein bisschen an, als seien wir nicht erfolgreich. Doch sind wir sehr wohl, wir sind erfolgreich in dem Bereich. Aber ich habe in manchen Regionen beispielsweise natürlich auch noch eine Sprachbarriere. Das darf ich auch nicht vergessen. Also was wir unbedingt machen müssen ist, wir haben in jedem Fall sprachliche, die Facilitator sind zweisprachig, also sie sprechen Englisch und eben Japanisch oder Chinesisch. Das stellen wir in jedem Fall sicher, dass wir da die entsprechenden Sprachen haben. Was wir noch mehr machen müssen, ist tatsächlich Materialien übersetzen, dass die Personen, weil die Kurse sind ja gemischt tatsächlich. Das heißt, ich habe Inder, Thailänder, Japaner, Chinesen, alle in einem Kurs. Und wenn ich da Kollegen habe, deren Englisch nicht ausreichend ist, dann ist es auch schwierig mit den Lerngruppen. Also was wir natürlich mehr machen werden, ist, wir achten darauf, dass wir immer die Möglichkeit haben, die entsprechenden Nationalitäten zusammenzupacken, ohne sie, und das ist die Herausforderung, zu separieren. Denn wir wollen ja auch, dass die chinesischen Kollegen sich innerhalb der ganzen asiatischen Kollegen vernetzen. Und wenn ich jetzt einen reinen Mandarinenkurs anbiete, dann werde ich diese Vernetzung nicht so gut hinbekommen. Ja, aber ich werde über den Mandarinenkurs, den ich am Anfang, und wir haben schon Mandarinenkurse gehabt, darüber schaffe ich das, sozusagen dieses Netzwerk aufzubauen und da eben auch wieder die sogenannten Program Champions, also diese Experten in diese Kurse reinzubekommen, die dann die Folgekurse weiter begleiten können. Ja, also grundsätzlich contentmäßig, inhaltlich werden wir so bleiben, weil wir möchten ja, dass wir eine harmonisierte Sprache sprechen, überall auf der Welt. Aber wir werden in dem Bereich der Formate und im Bereich des Trainings selber vielleicht auch mehr zu Face-to-Face gehen, ja, und nicht so viel virtuell arbeiten. Und hier werden wir einige Dinge punktuell ändern.
Wie schätzen Sie das denn ein? Wird künftig auch KI zum Einsatz kommen in der Weiterbildung?
Ja, KI wird natürlich zum Einsatz kommen, da bin ich ganz sicher. Momentan ist es ja so, dass die KI natürlich auch erstmal so schlau ist, wie man sie entsprechend gefüttert hat. Das heißt also, die KI selber kann ja nur das auch leisten, was ich ihr vorher gesagt habe oder was ich sie gelehrt habe. Das heißt, wenn ich KI einsetze, dann muss ich das natürlich auch kuratieren. Dann muss ich natürlich sagen, was ist richtig, was ist nicht richtig. Also wir haben momentan Systeme im Einsatz, wo man zum Beispiel so einen Avatar hat, der könnte jetzt einen Kunden spielen und ich als Vertriebsmitarbeiter habe die Möglichkeit, mit diesem Avatar ein Kundengespräch zu führen. Und dann sagt mir das System nachher, du, das war super, aber du hast ein bisschen wenig Pausen gemacht und sprich mal ein bisschen langsamer und diese Dinge. Aber jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass wenn ich das, und so sehe ich das immer, wenn ich das global aufbaue, dann habe ich natürlich mit verschiedenen Sprachen zu tun, dann habe ich mit verschiedenen Dialekten zu tun. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die KI noch nicht so ganz so weit ist. Ich glaube, dass sich das nicht auf Jahre hinzieht tatsächlich. Ich glaube, die KI wird da ganz schnell da sein, wo wir sie haben müssen. Aber wenn ich zum Beispiel mit Englisch anfange und habe einen Italiener, der Englisch spricht, dann kann das sein, dass der einen very strong accent hat und dass die KI das dann nicht richtig versteht. Ja. Und was auch wichtig ist, ist, dass natürlich, und das muss ich dann auch hinkriegen in der Zukunft, ein Italiener in Italien ganz anders verkauft. Ja, und da kann ich jetzt nicht eine globale Form anwenden. Und wenn der Italiener dann ein bisschen emotionaler ist, ja, oder auch der Lateinamerikaner, dass dann die KI sagt, du musst ein bisschen ruhiger werden und deine Stimme ein bisschen besser unter Kontrolle haben, weil das Verkaufsgebaren da eben so ist. Und da ist die Frage, kann ich das vom Headquarters aus noch gut kuratieren? Weil ich kann ja selber auch, ich weiß ja auch nicht, wie ist es gut in Italien. Ich weiß auch nicht, wie ist es gut in Lateinamerika. Wie verkauft man hier, wie verkauft man da? Und das wird die Herausforderung. Also ich glaube, KI kann das, aber das Entscheidende ist, kriegt man genug Ressourcen für das Kuratieren?
Das finde ich einen sehr schönen Abschlusssatz. Das bringt mich jetzt dann zu unserem letzten Teil des Podcasts, nämlich Ihrem Abschlussstatement. Und es wäre super, wenn Sie das in 2 bis 3 knackigen, kurzen Sätzen beantworten könnten. Das heißt, der Anspruch besteht auch gar nicht darin, das jetzt nochmal vollumfänglich darzustellen. Und die Frage, die wir hätten im Anschluss an Ihr Programm, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren, um ein so erfolgreiches und wirksames Lernprogramm aufzusetzen?
Also das Wichtigste ist für mich tatsächlich zunächst eine Analyse zu machen, was wird überhaupt gebraucht. Und ich glaube an Social Learning. Ich glaube nicht, dass nur Sartorius Social Learning braucht und aufsetzen kann und das erfolgreich läuft. Und dann sich mit verschiedenen Formaten, aber mit dem gleichen Content, beziehungsweise der Content sollte miteinander verknüpfbar sein, der verschiedenen Kurse, mit dem gleichen Content und Social Learning das nach und nach aufzubauen. Wobei ich immer mit einem Hauptkurs beginnen würde und von da aus Mindmap-mäßig die einzelnen anderen Bausteine andocken würde.
Ja, super. Dann vielen Dank dafür und auch vielen Dank, dass Sie dabei waren im Podcast und uns so ein bisschen mitgenommen haben in die Welt des Vertriebs und des Lernprogramms, das Sie da initiiert haben. Also vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und genau, verabschieden uns an dieser Stelle.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut.
Ja, das war insofern jetzt, finde ich, eine besondere Folge, als dass wir wirklich den Fokus auf eine spezifische Mitarbeitendengruppe gerichtet haben, nämlich die Mitarbeitenden im Vertrieb und geschaut haben, was sind denn spezifische Anforderungen in deren Jobprofil und wie kann jetzt Weiterbildung darauf einzahlen, was gibt es da für Lernerbedürfnisse und welche Möglichkeiten in der Weiterbildung haben wir jetzt, um genau diese spezifischen Bedürfnisse sozusagen zu schulen. Und besonders ist natürlich auch, dass man im Vertrieb vielleicht noch expliziter als in anderen Berufen messen kann, was am Ende an Output rauskommt und inwiefern jetzt vielleicht auch die Weiterbildung darauf eingezahlt hat.
Ines Rannenberg ist ja schön darauf eingegangen, wie sie das Ganze auch evaluieren und dass sie eben auch in den Vertriebszahlen ablesen konnten, ob es was bringt oder nicht. Und das Thema haben wir ja auch zum Titelthema unserer aktuellen Ausgabe von Neues Lernen in der Printzeitschrift gemacht. Denn natürlich merken wir in den Unternehmen im Moment, dass der Kostendruck wieder steigt. Es kommen verhäuft eher die Anfragen auch an die Personalentwicklung, was denn die Investitionen in die Weiterbildung tatsächlich auch gebracht haben, schwarz auf weiß. Da hat uns die Ines Rannenberg jetzt ein Beispiel dafür geliefert, wie man das umsetzen kann, ein ROI zu messen vom Lernen. Und im Heft haben wir noch einige weitere Formeln dafür aufgezeigt und aber auch ein Beispiel dafür, dass, wie man nicht nur das eingesetzte Budget rechtfertigen kann, sondern auch ein noch höheres Budget kriegen kann.
Das ist natürlich sehr clever. Also wer sich dafür interessiert, einfach in die aktuelle Ausgabe 0324 lesen, die am Freitag erschienen ist. Und uns beiden bleibt jetzt noch eines.
Die Checkout-Frage.
Checkout.
Mit welchem Gedanken gehst du heute aus dem Gespräch raus?
Also mich hat die ganze Zeit die Frage umgetrieben, ob es gerade für den Vertrieb besonders wichtig ist, in diesem Social Learning Format oder eben mit anderen zu lernen, weil Vertrieb ja darauf basiert, dass man in einem Kundengespräch ist, das heißt mit anderen interagiert und nicht alles vorhersehen kann, sondern eben auch üben muss, wie man spontan auf Gesprächssituationen und die Reaktionen des Gegenübers eben eingeht. Und ich glaube, das funktioniert eben besonders gut, wenn man es auch mit Menschen erlernt. Insofern will ich mal noch über diese Frage nachdenken, ob Social Learning für bestimmte Berufsgruppen besonders wichtig und effizient ist und für andere vielleicht weniger oder ob es einfach generell eine sehr, sehr wichtige Lernform ist.
Und ich hänge auch da bezüglich ein bisschen an der Frage noch, inwiefern die KI da noch eingesetzt werden kann. Sie hat ja auch kurz gesagt, sie experimentieren so ein bisschen mit Avataren in solchen Trainings. Und vor allen Dingen hat sie auch darüber geredet, wie man künftig die KI auch für die Sprachbarriere einsetzen kann. Und wir haben in der vergangenen Ausgabe von der Printzeitschrift Neues Lernen ja auch einen Artikel darüber gehabt, welche KI-Sprachlern-Apps es denn schon gibt und was die so alles können. Auch da habe ich schon gedacht, brauchen wir das wirklich eigentlich alles künftig noch oder wird mir nicht künftig doch die KI das alles abnehmen, sodass ich die Sprache gar nicht mehr lernen muss, sondern sie simultan für mich alles mit direkt übersetzt. Und da denke ich jetzt noch eine Weile drüber nach.
Genau. Also eins weiß ich auf jeden Fall schon. Ich lerne wirklich sehr, sehr gerne mit anderen Menschen und ich finde, wir beide haben auch schon viel zusammen hier im Podcast gelernt, was alleine ziemlich langweilig wäre.
Das stimmt natürlich.
Und insofern wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine gute Woche, einen guten Start. Für viele waren ja die Ferien und es ist jetzt so wieder die erste Arbeitswoche nach den langen Ferien.
Aus der süddeutschen Perspektive.
Genau. Und wer trotzdem noch viel Input braucht, trotz der vollen E-Mail-Postfächer, schaut doch mal bei uns vorbei auf LinkedIn, auf dem Portal oder in unsere neue aktuelle Magazinausgabe.
Und ansonsten hören wir uns natürlich auch in 2 Wochen wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.